Gut, das war die Produktplanung an sich, ja. Also die Kernaussage ist die, in der agilen Entwicklung, speziell in Scrum, steht das Produkt im Vordergrund vor dem Projekt und daher planen wir Output-Ziele. Wir planen das, was wir zu liefern haben und das nicht das, was wir zu tun haben. Weil das, was wir zu tun haben, ist dem Kunden wurscht, das hat für ihn keinen Nutzen. Das ist für uns wichtig, weil wir die Ressourcen steuern müssen. Aber der Kunde will ein Ziel hinten haben. Also der will einen Nutzen erzeugen und diesen Nutzen, den planen wir in der agilen Produktplanung. Und alles ist letztendlich dem Return on Invest unterstellt. Und wenn es den nicht gibt, dann ist unser Projekt gescheitert, auch wenn es noch so schön funktioniert. Was die Projektsteuerung betrifft, ja, also da sehen wir jetzt, wir haben ein Projektteam und irgendwie müssen wir ja sagen, was das Team tut. Ja. Das ist natürlich die Frage, das kann sich das Team vielleicht selber sagen, das kann ihm der Projektleiter sagen oder sonst irgendwie. Ja. Aber wir müssen unsere Ressourcen in irgendeiner Form steuern. Ne. Und der klassische Planungsansatz, den wir im klassischen Projektmanagement haben, ist der, dass wir Inputziele planen. Ne. Also was müssen wir tun, um funktionale Komponenten liefern zu können? Und da kommt dann eben raus, für die funktionale Komponente Auktionsverwaltung müssen wir analysieren und dann müssen wir das programmieren und dann müssen wir die Maske machen und das Webdesign und die Datenbanktabellen und. Ja. Und testen müssen wir es auch. Ja. Das heißt, was sie machen, ist eigentlich Arbeitspakete. Ja. Und das ist aber immer Input-Ziel-Arbeitspaket. Also da muss jemand was tun. Das ist das, was wir in das Projekt hineinschmeißen, dass hinten was rauskommt. Während der Kunde am Input nicht interessiert ist, das ist dem ja wurscht. Den interessiert es nur über die Kosten indirekt. Ja. Aber eigentlich will er Output haben. Und wie hoch der Aufwand für uns jetzt ist, das zu machen, das ist dem vollkommen egal. Es ist ihm wahrscheinlich sogar wurscht, wie man das technisch umsetzt. Er will Output haben. Und das klassische Managementmodell, das sie dahinter haben, ist, also die Vision, die haben sie in beiden Fällen. Also der Investor, der will ja wissen, warum er das Geld in die Hand nimmt. Und der wird wissen, so mache ich Geld. Mit dieser Vision kann ich Geld machen. Also das ist mein Business Case dahinter. So entsteht der Return on Investor. Und was sie klassischerweise machen, sie brechen es herunter in die funktionale Spezifikation. Das ist eine Transformationsarbeit, die sie irgendwie im Kopf machen können. Das gibt es Tool-unterstützt, aber in Wirklichkeit ist das immer noch Brainwork. Ja? Also da brauchen Sie eben gute Requirements-Ingenieure, gute Systemarchitekten, Softwarearchitekten etc. Also das ist eine Umwandlung von dieser Vision in die Funktionalität und dann machen wir die zweite Umwandlung in die Arbeitspakete. Da müssen wir uns nämlich überlegen, wie können wir die Funktionen, die wir liefern müssen, also was müssen wir tun, damit das da oben passiert. Ja? Also damit ich Geld machen kann, muss es so funktionieren und damit es so funktioniert, müssen wir das hier tun. Das heißt, wir haben zweimal Abstraktion drinnen in dieser Planung. Ja? Und jede dieser Abstraktionen ist natürlich mit Fehlern behaftet. Ja? Also das werden Sie wissen, das ist schon mal sehr schwer zu verstehen, was der Kunde eigentlich wirklich will. Ja? Das ist schwierig. Ja? Da werden wir einiges an Fehlern machen. Wir werden Dinge anders verstehen, wir werden vielleicht bessere Ideen haben, wir werden Dinge falsch verstehen. Manche Dinge wird uns gar nicht sagen, manche Dinge wird uns nicht sagen können, weil es selbst gar nicht weiß. Also wir sind ganz am Anfang. Wir wissen fast nichts über das Produkt, das hinten rauskommt. Also dieser Übergang ist schwierig und dann der Übergang darüber, der ist auch schwierig. Ja? Da haben Sie nämlich dann das Lastenheft und das Pflichtenheft. Und dann müssen sie sagen, was ist zu tun, damit müssen sie Angebote stellen können, etc. Haben sie eine hohe Unsicherheit am Anfang, das heißt, sie müssen Risikokosten draufschlagen, etc. Und im klassischen Projektmanagement kontrollen sie als Projektmanager eigentlich in erster Linie das. Also, das ist das, mit dem sie steuern. Sie machen eine Gantt-Chart in MS Project und da drinnen haben sie ihre Arbeitspakete, da überlegen sie sich, das macht der, das macht der, das macht der und so hängen die zusammen und in der Reihenfolge werden wir sie abarbeiten, haben sie Milestones drinnen etc. Aber das zentrale Controlling-Instrument im klassischen Projektmanagement ist das Arbeitspaket. Ja? Und das Arbeitspaket ist aber blöderweise die zweite Ableitung von dem, was wir erreichen wollen. Und damit haben wir zweimal Fehler drinnen, ja? Zwei ganz wichtige Fehlerquellen. Im agilen Management hängen wir uns ja mit unserer Nutzenauflistung sehr direkt an diese Vision dran. Ja? Das ist natürlich auch schwierig, also da machen wir auch Fehler. Also dort, wo wir das Produkt gestalten über Epic Themes und Stories, auch da machen wir Fehler. Wir machen es eben nur einmal. Und ich glaube, dass das sogar leicht ist, das in Funktionen runterzubringen. Und wir kontrollen im agilen Projektmanagement diesen Nutzen und nicht das, also nicht die Tätigkeiten, nicht den Input. Und damit haben wir eben einen Hop weniger drin und damit haben wir weniger systemischen Bias drin. Was bedeutet denn dieser Bias? Also was bedeutet das? Dass ich da zweimal Fehler drinnen mache, auf das Produkt und auf das Projekt. Also aufs Projekt haben wir klar, ja. Die Aufwandsschätzung wird daneben. Also die Aufwandsschätzung liegt ja immer daneben, das ist so, deswegen gehen wir da Risikopuffer drauf und so weiter. Aber so entstehen Fehler in der Aufwandsschätzung. Also die Kosten steigen normalerweise, unglücklicherweise, also die Projekte, die billiger werden, habe ich kaum gesehen bis jetzt. Und was bedeutet das für die Produktqualität? Wenn wir uns an dem orientieren und nicht an dem. Im besten Fall bedeutet das für die Produktqualität, dass wir ihm bei Projektende das abliefern, was wir uns am Anfang ausgemacht haben. Das ist aber vielleicht nicht mehr das, was er will bei Projektende. Aber in Wirklichkeit sinkt die Produktqualität dadurch automatischer, weil wir einfach aufgrund von Annahmen entwickeln und uns viel zu selten Feedback einholen. Und wir kontrollen einfach das falsche Ding in Wirklichkeit. Also Qualitätsreduktion und Kostensteigerung. Ja. Und während da sind wir sozusagen direkt am Nutzen, das ist auch leichtgewichtig. Also es ist weniger Planungsarbeit notwendig. Also dieses ganze Umwandeln in Gantt-Chart und Aktualisieren etc., was ja in der Praxis eh viel zu selten gemacht wird, das fällt da eigentlich weg. Also ich habe nur meine Zettel, auf denen diese User Stories oben stehen und fertig. Und kontrolliert wird eben das Output-Ziel. Wenn wir uns jetzt überlegen, also das klassische Projektmanagement hat ja seinen Sinn, das gibt es jetzt seit, weiß nicht, seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr, soweit ich weiß. Ja. Das hat sich sehr stark weiterentwickelt, kommt, wenn man so will, eher aus der Industrie, ja, und ist dann halt über die IT auch hereingebrochen. Hat ja auch funktioniert, ja, also kann man nicht herabwürdigen. Ja. Aber es gibt einfach gewisse Unterschiede in der Domäne, wo Sie ein Projekt machen. Ja. Also wenn Sie es jetzt vergleichen, wir sind jetzt ein bisschen extreme Gegenpole, ein Bauprojekt, also Sie bauen ein Einkaufszentrum oder ein Parkhaus, und ein IT-Projekt. Ja. Der Projektcharakter eines Umsetzungsbauprojekts, also wenn Sie eine Baufirma sind, das ein Einkaufszentrum baut, das Abarbeiten eines Plans. Ja, da haben Sie einen Plan. Also Sie kriegen zig Pläne, einen Einrechtplan und einen Fassadenplan und einen Elektrikplan und Stro Gas und keine Ahnung. Also Sie haben Pläne noch und nöcher und die Pläne sind sehr detailliert. Ja, und Sie, im Prinzip müssen Sie den Plan umwandeln in Tätigkeit. Sie müssen sagen, ihr macht da den Keller und dann bauen wir da die Mauer und so weiter, also ganz einfach gesagt. Ja. Aber es ist das Abarbeiten eines Plans. Während bei einem IT-Projekt, ja, da haben Sie nie einen detaillierten Plan, den hätte ich noch nie gesehen. Also Sie kriegen nie einen Plan, der detailliert ist wie beim Bauprojekt. Also Sie kriegen eine Vision und wenn Sie glücklich sind, kriegen Sie ein Lastenheft, das halbwegs brauchbar ist. Ja. Aber die Planungsgenauigkeit ist eine viel geringere. Ja. Also der Plan im Bauprojekt ist sehr detailliert, es ist die Verifikation des Plans möglich. Also CAD-Programme können es an so Statik-Prüfprogramme dranhängen, die können Ihnen sagen, wenn wir die Säule da wegnehmen, dann wird das erste Geschoss nicht halten, sondern einstürzen. Also Sie können den Plan validieren, da gibt es Tools dafür. Da ist natürlich immer noch eine Menge an Wissensarbeit dahinter, deswegen haben wir immer nur Architekten und keine Maschinen. Aber der Umsetzungsspielraum ist auch klein. Also es gibt für alles und jedes eine Ö-Norm und die Treppe muss genau so hoch sein und so tief und so steil und die Steckdosen dürfen nicht so drinnen sein, weil dann ist das wieder. Also der Umsetzungs-, der Gestaltungsspielraum ist in Wirklichkeit ein viel geringerer, speziell wenn es um die Detailebene geht. Und der Arbeiter dort, der Bauarbeiter, der hat überhaupt keinen Gestaltungsspielraum, weil der kann nicht sagen, naja, machen wir die Steckdosen 20 cm weiter rechts. Ja, das geht nicht, weil das steht genau auf seinem Plan drinnen. Aber wenn Sie an ein IT-Projekt denken, ja, dass der Plan kaum detailliert. Ja. Und wenn er detailliert ist bei Projektbeginn, dann ist die Detaillierung meistens umsonst, weil sich das eh nur fünfmal ändert. Ja. Er ist nicht verifizierbar. Es gibt keine Methode, um aus einem Lastenheft sagen zu können, das funktioniert oder nicht, oder das wird zu diesem Aufwand führen oder nicht. Die gibt es nicht. Ja. Der Umsetzungsspielraum ist sehr groß, sehr groß. Ja. Manchmal sind sie nicht einmal, was die Technologie betrifft, eingeschränkt. Sie können die Masken komplett anders gestalten, sie können die Algorithmen dahinter komplett anders gestalten. Und der Gestaltungsspielraum, den der Mitarbeiter hat, der individuell ist ein sehr großer. Das heißt, da haben wir ein Risiko drinnen. Die Planungssicherheit beim Bauprojekt ist relativ hoch. Ja, natürlich gibt es da auch Changes, aber es ist jetzt nicht so, dass der Kunde in der letzten Projektwoche sagt, na, das erste Stockwerk nehmen wir jetzt weg. Das kann, beim IT-Projekt gibt es das aber. Die Planungssicherheit beim IT-Projekt ist eben sehr gering. Die Schätzgenauigkeit des Planaufwands beim Bauprojekt ist relativ hoch. Also da wissen Sie eben, wenn wir eine Kellerdecke betonieren in der Güte, dann brauchen wir 5 Stunden und dann muss das eine Woche aushärten, dann haben wir halt nur das Wetter als Unsicherheitsfaktor oder einen Streik. Aber an sich gibt es da sehr elaborierte Normen und Vorschriften bzw. Erfahrungswerte, wie wir denn zum Beispiel einen Aufwand schätzen. Bei IT-Projekten, da gibt es auch alle möglichen Verfahren. Die funktionieren toll bei kleinen und bei mittleren Projekten und bei Großprojekten liegen sie so gut wie immer daneben. Also das kennen Sie alle, diese berühmte Kurve mit den Projektkosten und der Schätzgenauigkeit, das geht also leider exponentiell. Also Projekte ab einer gewissen Größe scheitern faktisch immer. Oder halt nur, wenn es dann noch einmal dreimal so viel Geld reinstecken. Siehe, was sind Rotpreising und so weiter. Also Planungsgenauigkeit ist sehr schwierig, weil eben diese Voraussetzungen nicht gegeben sind. Ja, also Sie müssen das Projekt irgendwie in Ihrem Kopf durchdenken und das ist bei einem IT-Projekt so komplex, dass das nicht mehr geht. Die Qualifikation der Umsetzer, umgekehrt, das spricht wieder dafür. Und wir haben recht hochqualifizierte Mitarbeiter in IT-Projekten, die sind durchaus in der Lage, selbst abschätzen zu können, was sie denn zu tun haben, um diese Auktions, dieses eine Feature umzusetzen. Der weiß, dass er eine Tabelle braucht und der weiß, dass er Validierungsregeln braucht. Das brauche ich ihm nicht sagen. Also das ist sinnlose Führungsarbeit, während die Qualifikation in einem Bauprojekt recht gering ist. Dem muss ich wirklich sagen, du gehst jetzt dahin, du nimmst die Steckdosen und die gibst dann genau daher und so weiter. Also das brauchen wir der IT nicht. Also es gibt keinen Projektleiter, der zu einem erfahrenen Programmierer hingehen muss und sagen, aber du musst das jetzt so programmieren, das macht er nicht, das ist sinnlos. Also diese Führungsleistung ist nicht erforderlich. Und damit sind, also was ich damit sagen will, ist, das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber dass die Voraussetzungen für Projektmanagement einfach anders sind in der IT. Also wir sind viel volatiler in dem Ganzen. Wir haben aber umgekehrt besser qualifizierte Mitarbeiter und diese agilen Methoden berücksichtigen das eben. Also die verteilen die Führungsleistung sinnvoll. Das heißt, die Projektmanagement-Methoden aus dem Bauprojekt 1:1 ins IT-Projekt zu übernehmen, ist wahrscheinlich nicht zielführend. Umgekehrt werden sie wahrscheinlich ein Haus nicht nach Scrum entwickeln können. Weil, klar, wir können nicht nur über das dritte Stockwerk, das ist das Fitnesscenter, da haben wir höhere Mieteinnahmen als unten im Keller, da können wir nicht mit dem dritten Stock anfangen, das geht nicht. Also funktioniert nicht. Also das richtige Werkzeug für das richtige Problem. Wenn wir uns jetzt das Projektdreieck anschauen, das Projektdreieck werden Sie alle kennen, wenn Sie mit Projektmanagement zu tun hatten. Der klassische Ansatz, wir haben die Vision, dann machen wir uns diese funktionale Beschreibung unseres Produktes und dann haben wir das Projektdreieck. Das heißt, wir gehen an sich meistens vom Inhalt aus, also von der Funktion, die wir zu liefern haben. Also was muss das Ding können? Und von dem aus, das ist irgendwie spezifiziert in einem Lasten- und Pflichtenheft, da rechnen wir dann vor, naja, wahrscheinlich werden wir 4 Entwickler brauchen, wir einen Requirements Engineer und einen Tester, dann kommen wir irgendwie auf Kosten und Termine können wir auch rechnen. Da hilft uns dann ein MS Project. Das heißt, die Idee ist eigentlich von der Vision, den Inhalt festzulegen. Und alles, was sich ändert während des Projektdurchlaufs, und das ist einfach da, so 1-2% ändern sich im Industrieschnitt bei einem IT-Projekt pro Monat. Das klingt jetzt nicht viel, aber wenn Sie sich vorstellen, dass das Projekt ein Jahr dauert, dann haben wir im schlimmsten Fall ein Viertel dessen, was wir uns am Anfang ausgemacht haben, was wir realisiert haben, völlig in den Gully programmiert. Das braucht kein Mensch mehr. Und deswegen brauchen Sie ein sehr gut funktionierendes Change-Management dahinter. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, laufend diesen Inhalt mit Ihrem Projekt mitändern zu können. Und dieses Change-Management beim klassischen Projektansatz ist aber sehr mühsam, weil wir nämlich unsere ganzen Kalkulationen da oben aufgebaut haben. Also wenn wir da was ändern, ändert sich das da unten auch automatisch. Wir haben das im vertraglich fixiert und so weiter. Und eine Change-Verhandlung ist im Prinzip eine Vertragsverhandlung. Das ist immer sehr mühsam. Ich habe schon Changes erlebt, wo der Aufwand, den Change zu verhandeln, um einiges größer war als dann die Umsetzung. Also das ist gesamtökonomisch betrachtet nicht sinnvoll. Also das müssen wir einfach akzeptieren, das ist eine Tatsache. Es ist völlig illusorisch anzunehmen, dass Sie ein IT-Projekt, das 1-2 Jahre dauert, am Anfang spezifizieren können im Detail und das, was Sie am Anfang ausgemacht haben, selbst wenn Sie in der Umsetzung überhaupt keinen Fehler machen und wenn die Spezifikation genau dem entspricht, was der Kunde am Anfang gewusst hat und er hat alles gewusst und er hat uns alles gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, an dem Plan festzuhalten, weil in einem Jahr ist ein Viertel dessen anders. Das ist einfach, der Markt hat sich gedreht, hat Fluktuationen gegeben, vielleicht haben sie einen neuen Kunden, neue Führungskraft etc., neue gesetzliche Vorgaben. Wir haben dazugelernt, sind draufgekommen, die Funktion, wie wir die Bilanz da irgendwie anzeigen, das hat für einen ja super ausgeschaut, aber eigentlich könnte man das jetzt anders machen. Vielleicht haben wir neue Technologien dazugekriegt etc. Also je länger eine Projektdurchlaufzeit ist, desto mehr Einflüsse haben sie von außen und auch von innen, die ihnen ihren ursprünglichen Plan zusammenhauen. Also es hat keinen Sinn, wie ein interessierter Halbaffe an diesem Plan festzuhalten, sondern man muss diesen Change akzeptieren. Denn wenn sie es machen, dass sie an diesem Plan festhalten, dann liefern sie bei Projektende zwar ein Produkt ab, das genau dem Plan entspricht, aber das nicht mehr den optimalen Kundennutzen erbringt, weil der sich in der Zwischenzeit weitergedreht hat. Und der Kunde wird, das ist schön, dann haben wir den Plan zwar eingehalten, aber wenn es den Nutzen nicht erbringt, hat der Kunde im Endeffekt auch nicht so viel davon. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass bei einem IT-Projekt dieser Change einfach da ist und unser Prozessmodell muss damit umgehen können. Und das klassische Prozessmodell tut sich schwer. Es hat schon ein Change-Management eingebaut, aber wenn das jetzt alles sehr formal abläuft, dann haben wir immer Schwierigkeiten, Änderungen reinzubringen, obwohl sie eben notwendig sind, um die Qualität des Produktes hochhalten zu können. Deswegen haben wir beim agilen Ansatz, und das schaut jetzt für manche ganz arg aus, das Projektdreieck umgedreht. Man sagt, man macht das gleich am Anfang. Wir verstehen die Vision dahinter. Und da machen wir einen groben Plan, weil wir müssen ja wissen, wie viel Budget wir beantragen können, wir müssen das ja bepreisen können, wir müssen wissen, das wird Mitte nächsten Jahres fertig und 500.000 Euro kosten, das müssen wir sagen können. Also da kommen wir nicht drum rum, es will uns kein Mensch sagen, ja, legt es einmal los, ja, und sagt am Schluss, was kostet. Das geht nicht. Ja. Das heißt, wir machen einen groben Plan und dann legen wir aber nicht den Inhalt fest, sondern Kosten und Termine. Wir sagen, das kostet und dann kriegst du es. Aber was du genau kriegst, sagen wir da noch nicht. Ja. Und warum machen wir das? Basierend auf dem, was da oben drinnen steht, ja, und auch auf dem, was wir da hineinschicken würden, also die Planungsgrundlage ist ja die gleiche. Also die Planungsgenauigkeit, die wir da oben haben, ist vollkommen die gleiche. Aber da behaupten wir, dass wir es wissen, was hinten rauskommt. Ja. Und das ist aber leider aufgrund dessen nicht immer realistisch, also eigentlich nie realistisch. Ja. Und da sagen wir, das ist so, das wird sich ändern. Ja. Also basierend auf dem, was wir jetzt wissen, kriegst du das zu den Kosten und zu dem Termin. Aber wenn sich während des Projektdurchlaufs was ändert, sind wir flexibel und können das umdrehen. Ne? Das heißt nicht, dass was dazukommt. Also wenn du was anders haben willst oder was anderes drinnen haben, dann müssen wir was anderes rausgeben. Ja? Aber dadurch, dass wir ja wissen, wie wertvoll jedes Feature ist, ist das relativ leicht. Ne? Also wenn ein Feature reinkommt, das uns 5.000 Dollar im Monat bringt, dann werden wir uns rausnehmen, das nur einen Tausender bringt. Ja? Das ist jetzt, in Wirklichkeit ist es nicht ganz so einfach, ja? Aber die Idee dahinter ist so. Ja? Also dadurch, dass wir wissen, wie der Wertbeitrag ist, tauschen wir dann Features. Und es gibt natürlich noch technische Abhängigkeiten dahinter, keine Frage. Zwar weniger als in einem Bauprojekt, aber trotzdem, wir können nicht einfach, was nicht, irgendwie ganz arge Dinge am Schluss machen, die Architektur zusammenschlagen. Ja, das funktioniert nicht. Aber die Idee ist sozusagen, Kosten und Termine festzulegen und den Inhalt variabel zu lassen. Ja. Das heißt nicht, dass wir permanent alles umdrehen. Ja. Und das heißt auch nicht, dass das jetzt nicht managebar ist oder so. Ja. Aber es akzeptiert einfach die Realität, dass das volatil ist. Ja. Kosten und Termine ändern sich nicht so schnell, die kann man festlegen, ja. Die werden auch abgeleitet. Aber die Inhalte, die sind sehr schwer festzulegen. Ja. Aber die Schätzgenauigkeit da oben ist eigentlich genau die gleiche. Und das, zum Beispiel den Termin, das könnte sein, wenn Sie ein marktgetriebenes Projekt machen, dann müssen Sie im Mai 2013 am Markt sein, weil ein Monat später der Mitbewerber am Markt kommt, dann ist der Termin fixer. Weil 2 Monate später nützt Ihnen das Produkt nichts mehr. Also das ist wichtig, den Termin einzuhalten. Die Kosten, die werden die Qualität der Umsetzung beeinflussen. Also ist der Auftraggeber bereit, jetzt 500.000 reinzustecken, dann wird er ein webbasiertes Ding kriegen. Wenn er 1,5 Millionen reinsteckt, dann funktioniert das auch am iPad. Zum Beispiel. Also so wird man eher auf die Kosten kommen. Gut. Changes, Qualität. Ja. Qualität von ihrer Definition her, das ist ein bisschen holprig, aber der wahrgenommene Grad der Befriedigung der Kundenerwartung. Ja. Also so wie der Kunde wahrnimmt, dass das Produkt funktioniert, entsprechend seiner Erwartung, die er dem Produkt gegenüber hat, so beurteilt er die Qualität. Da geht es jetzt weniger um die technische Qualität, ob das richtig rechnet, sondern wie fühlt sich das Produkt an. Also entspricht es meinen Erwartungen. Wenn es meinen Erwartungen entspricht, dann ist die Qualität hoch. Wenn es meinen Erwartungen nicht entspricht, ist die Qualität niedrig. Ja. Und wenn sich jetzt aber diese Anforderungen mit 1 bis 2% pro Monat ändern und wir an diesem Vertrag festhalten, den wir uns zu Anfang ausgemacht haben, dann werden wir automatisch am Schluss was liefern, was jeden Monat um 1 bis 2% schlechter wird. Also wenn wir diesen Change nicht machen, deswegen ist dieses Change Management eben so wichtig. Also das ist speziell bei ganz großen Projekten, also so Riesenprojekte, die 2, 3 Jahre dauern. Das, was Sie am Anfang geglaubt haben, das ist zu 50 bis 75% falsch gewesen. Das war einfach falsch. Ja. Sie haben es nicht gewusst, der Kunde hat es nicht gewusst, der Markt hat sich geändert, die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Es hat überhaupt keinen Sinn, an diesem Plan festzuhalten, sondern Sie müssen in Ihrem Prozess permanent Change berücksichtigen. Also der Change ist Teil des Projektes. Ohne Change kriegen Sie kein Produkt mit hoher Qualität hin. Das müssen Sie einfach akzeptieren. Ja. Und Sie müssen so schleichgewichtig sein im Change, dass das funktioniert. Wenn Sie es mit klassischem Projektmanagement schaffen, super. Ja. Aber das erfordert ein sehr großes Vertrauensverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Und das, also der Qualitätsfokus bei der klassischen Anwendung ist die Erfüllung der Anforderungen. Wir haben einen Vertrag, wir haben ein Lastenheft, wir haben ein Pflichtenheft, da steht drinnen, wie es funktionieren soll. Ja. Und wir programmieren so lange, bis das erreicht ist. Ja. Während in der agilen Entwicklung Erbringung des Nutzens. Wir programmieren gegen den ROI, nicht gegen die Spezifikation. Ja. Und die zentrale Testgrundlage ist dann eben auch beim klassischen die Spezifikation und bei der agilen Entwicklung eigentlich eher das Feedback vom Kunden. Passt es dir oder passt es dir nicht? Und das holen wir uns alle 2 Wochen ein. Ist das, was wir gemacht haben, so wie du es willst? Ne? Nein, ich will es ein bisschen anders. Na gut, dann ändern wir das. Was können wir rausstreichen? Oder ich brauche jetzt eine neue Funktion, die brauchen wir jetzt unbedingt, weil das hat uns so gut gefallen. Und wenn wir das jetzt auch noch machen, dann bringt es mehr als dieses andere Feature. Da tausche ich das lieber raus. Ne? Also diese Freiheit, den Inhalt zu ändern, die müssen wir uns einfach nehmen. Ne? Gut, also diese Grafik bringt es ein bisschen auf den Punkt, hoffe ich. Wir haben auf der X-Achse die Projektdauer. Ja? Auf der Y-Achse haben wir Kosten und Nutzen. Ja? Wir haben irgendwo 100% Business Value, das heißt, wenn wir das oben erreicht haben, diese Kurve, dann ist der Kunde total glücklich. Also dann haben wir alles abgeliefert, was Business Value liefert. In den meisten IT-Projekten ist es aber so, dass uns das Projektbudget davor ausgeht. Ja? Also man neigt eher dazu, sich also zu unterschätzen, beziehungsweise Risiken einfach nicht zu akzeptieren. Liegt teilweise auch natürlich taktisch, Angebotsphase etc. Das kennen Sie alle, die in der IT drinnen sind. Also meistens reicht das Budget nicht, um 100% Business Value zu erreichen. Speziell bei Projekten ab einer gewissen Größenordnung. Also ein kleines, ein mittleres Projekt, das ein halbes Jahr dauert, da können Sie es noch gut schätzen, da werden Sie im Budget drinnen sein, auch mit Risiko und so weiter. Aber ein Projekt, das 1, 2 Jahre dauert, das ist faktisch immer über ein Budget, das geht gar nicht anders. Ja? Also was typischerweise passiert, bei einem klassischen Projekt liefern Sie erst am Ende. Sie haben dazwischen zwar vielleicht irgendwelche Milestones und Zwischenpräsentationen, aber das Produkt ist eigentlich nie in dem Zustand, dass Sie sagen können, so jetzt nehmen wir es, ja, der Rest interessiert uns nicht. Ja? Sondern Sie haben eben einen Zwischenzustand, der ist aber nicht vollständig qualitätsgesichert, da sind die Features noch nicht so ausbalanciert, dass man das in sich verwenden kann etc. Ja? Was jetzt passiert beim klassischen Projekt ist, wir fangen total optimistisch an, das ist eh alles ganz leicht, ja, 90% fertig, und dann kommen wir mitten drinnen drauf, Jesus, ja. Geht sich nicht aus. Ja. Was macht man da normalerweise? Da macht man die Ressourcenschlacht. Ja. Dann holt man sich weitere Entwickler. Das heißt, wir fetten unser Team auf, das Chinesenprinzip, obwohl wir alle wissen, dass mehr Personal in einem IT-Projekt das Projekt langsamer macht das schneller, wir machen es immer noch trotzdem, weil recht viel Handlungsspielraum haben wir nicht. Ja. Also wir machen das Chinesenprinzip, damit steigt unsere Kostenkurve sozusagen an. Ja. Blöderweise geht es dann immer noch nicht aus und dann haben wir einen Punkt, wo das Geld wirklich aus ist. Also da haben wir uns, dadurch, dass wir die Mannschaft aufgefettet haben, das müssen wir dem Kunden gar nicht sagen, ja, sondern das machen wir einfach. Ja. Da geht uns das Geld aber vorher aus, weil gerechnet haben wir ja mit dem da oben. Ja. Und an der Stelle kommt dann der Projektleiter meistens daher, also davor, bis ins zweite Projektdrittel ungefähr, kann er immer sagen, alles 90% fertig, kein Problem, geht sich aus. Und irgendwann gibt es dann die Stunde der Wahrheit, das ist dann, wenn das Geld ausgeht. Und dann geht er zum Kunden, ja. Gebückter Haltung, dann wird er entweder austauscht, weil er persönlich unfähig war. Ja. Das ist meistens die bequeme Lösung, aber es ist eigentlich eine systemische Sache. Also er kann dann sagen, lieber Kunde, wir werden leider nicht fertig, egal was wir machen, wir haben uns total bemüht, wir haben mehr Personal reingesteckt, aber es geht sich einfach nicht aus. Es ist, was machen wir jetzt? Also, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder mehr Geld oder du nimmst das, was wir haben, aber es funktioniert leider nicht. Ne? Das ist im Prinzip jetzt eine Erpressungssituation. Ne? Ja, das gibt es bei jedem größeren Projekt, habe ich schon oft miterlebt. Also, entweder mehr Geld oder keine Leistung. Ja? Andere Alternative haben wir nicht. Ja? Wir können uns jetzt irgendwie so einigen, dass wir so tun, als hätte es das Projekt nie gegeben. Ja, dann haben wir keinen Schaden nach außen, aber das Geld ist einfach futsch. Bei einem agilen Projekt, speziell wenn man es nach Scrum macht, da haben wir was den Wert, den wir an den Kunden liefern, meistens so eine S-Kurve. In den ersten Sprints haben wir zwar Features, die funktionieren, aber die haben jetzt noch nicht den großen Kundennutzen, weil nur weil ich die Bilanz ausdrucken kann, aber wenn ich so nicht eingeben oder berechnen kann, nutzt man das trotzdem nichts. Ja. Also ich muss einfach eine gewisse Anzahl an eine kritische Masse an Mindestfeatures drinnen haben, die notwendig sind, dass das Produkt nutzbar ist. Dann habe ich natürlich am Anfang, genauso wie beim klassischen Projekt, ich muss ein Framework aufbauen, Architektur machen, das heißt technische Features machen, die jetzt keinen Kundennutzen haben. Ja. Also die Kurve ist am Anfang flacher, dann kommen wir in einen Bereich der hohen Produktivität rein und irgendwann einmal haben wir dann kaum mehr Features in unserem Backlog, die einen hohen Kundennutzen haben, und dann flacht uns diese Nutzenkurve wieder ab, ja, also diese S-Kurve. Das Schöne ist, da wir ja wissen, welchen Wertbeitrag welches Feature hat, können wir diese S-Kurve messen. Und real ist es so, dass so ungefähr ab dem zweiten Drittel haben sie dann einen wirklichen Business Value. Also da haben sie Funktionen und die können sie ausliefern. Also das Produkt ist in Produktionsqualität, die können sie schon nutzen. Ne? Es ist nicht das komplette Produkt umgesetzt, aber es sind einfach gewisse Dinge drinnen und den Release-Plan verhandeln sie mit ihrem Kunden gemeinsam, die sie real nutzen können. Ne? So, und das Schöne ist, dadurch, dass wir die Kosten und den Termin festgelegt haben und die Teamgröße nicht variieren, also dieses Chinesenprinzip, das lassen wir nicht zu, steigen die Kosten eigentlich linear an. Ne? Also das Chinesenprinzip gibt es nicht, die Kosten steigen linear, der Nutzen steigt in dieser Kurve und jetzt können wir eigentlich irgendwann einmal sagen, da ist der Break-Even, das, was ich jetzt noch reinstecken müsste an Geld, hat einen geringeren Nutzen als dieser ROI, den ich mit diesen Features erziele und deswegen nehme ich es einfach so, wie es ist und es funktioniert. Weil wir haben ja gesagt, alle 2 Wochen liefern wir ein Produkt ab, das funktioniert. Da können wir jederzeit das Projekt abbrechen, so ungefähr ab dem zweiten Projektdrittel. Beim klassischen Projekt haben sie das nicht, haben sie einen Haufen Code. Und das funktioniert erst dann, wenn Sie eine monatelange Testphase noch machen. Die Testphase gibt es da nicht, die machen wir immer im Sprint. Das wird immer permanent getestet. Das heißt, das Schöne ist als Auftragnehmer, Verzeihung, als Auftraggeber, ich kann so ab dem zweiten Projektdrittel einfach sagen, das, was ich jetzt habe, das passt. Und das, was ich noch in meinem Backlog drin habe, ist es nicht mehr wert. Oder ich habe mir was ganz anderes überlegt. Ich nehme das Budget schon noch, aber wir bauen andere Features rein. Weil das, was wir ursprünglich gedacht haben, das war Blödsinn. Also diese Erpressung, die ist einfach schwieriger geworden, ne, für die IT. Was das Projektrisiko betrifft, ja, also das ist unsere Durchlaufzeit. Wir liefern Story für Story aus. Nach jedem Sprint haben wir da irgendwelche Dinge fertig. Und die Stories, die einen besonders hohen Kundennutzen haben, die priorisieren wir hoch und die ziehen wir vorhin im Schedule. Also die werden vor den unwichtigen Stories gemacht. Und das Risiko einer wichtigen Story wenn die scheitert, ist höher als das Risiko einer unwichtigen Story. Also ein Feature, das kann man Kunden nutzen, aber wenn das nicht funktioniert, okay, da werde ich damit leben können, aber ein essentielles Feature, das muss funktionieren. Und wenn ich die essentiellen Features zu Beginn liefere, dann nimmt man das Projektrisiko eigentlich während der Zeit ab. Also dieser Risikorucksack, den ich normalerweise habe, der wird kleiner. Bei einem klassischen Projekt liefern sie ganz zum Schluss, haben zwar vielleicht irgendwelche Milestones oder so dazwischen, aber in Wirklichkeit, ob das funktioniert und ob es akzeptiert wird, das Produkt, wissen sie erst ganz zum Schluss. Das heißt, sie bauen sich eigentlich einen Risikorucksack auf. Also die Kurve ist andersrum irgendwie. Ja. Das heißt, was das Projektrisiko betrifft, ist das sehr schön. Und das ist auch die Praxiserfahrung, die wir bei vielen Projekten gesehen haben. Dieser Abnahmetest, vor dem sie sich in einem klassischen Projekt fürchten, wo dann vielleicht irgendwie gefaked wird oder so, dass es irgendwie so ausschaut, als würde es funktionieren. Ne. Den können Sie sich in der Form sparen, also den werden Sie nach wie vor machen, aber der ist eigentlich ein Klacks, weil das Abnahmerisiko sehr gering ist. Weil der Kunde hat alle 2 Wochen das Produkt gesehen, das gibt es nicht, dass der nach einem Jahr daherkommt und sagt, aber das haben wir ganz anders vorgestellt. Ne? Das gibt es nicht, weil er hat es alle 2 Wochen gesehen, wir haben permanent mit ihm gesprochen, er hat es gesehen, er konnte damit herumspielen. Also das ist diese Review-Meetings, wo ich zum Kunden hingehe und ihm das Produkt zeige, ja? Das ist keine Marketingveranstaltung. Da gibt es nicht Trockeneis, Nebel und in Käfigen tanzende Go-Go-Girls oder so und keine tollen PowerPoint-Präsentationen, sondern da geht es ums Produkt. Das heißt, da setze ich mein Notebook hin und da kann er herumklicken und herumspielen. Weil was ich damit will, ist, ich will Feedback von ihm kriegen. Passt das, was wir gemacht haben? Es geht nicht darum, uns zu verkaufen, sondern Feedback zu kriegen, um eben das Risiko runterzukriegen und um wieder Change reinzukriegen, um die Qualität des Produktes hochhalten zu können. Denn ohne Change kann ich die Produktqualität eben nicht hochhalten. Ohne Feedback gibt es kein Change. Also das ist, was das Risiko betrifft, eben sehr schön. Also in agilen Projekten ist das Abnahmerisiko fast nicht vorhanden. Das ist sehr schwierig. Gut, zusammengefasst, agile Produktentwicklung. Im Vordergrund unseres ganzen Tuns steht der Nutzen. Also das Produkt, dass das einen Nutzen bringt. Das Projekt selber tritt eigentlich ziemlich in den Hintergrund. Das ist mehr das Vehikel, um wie wir dorthin kommen. Aber das Projekt steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht der Nutzen und davon abgeleitet das Produkt. Und alles, was wir produktplanerisch machen, hängt an diesem Nutzen da oben dran. Also wir planen nicht einen Effekt auf die Funktionalität, sondern einen Effekt auf den Return on Invest. Die Planung des Produkts erfolgt in Scrum auf 3 Ebenen. Die Epics, das sind die Dinge, die unmittelbar an diesem Effekt auf den ROI draufhängen. Das sind die Hebel, die den größten Einfluss auf den ROI haben. Und das hat nichts mit Funktionalität zu tun. Da wirklich der Nutzen, also wie entsteht dieser ROI? Und da muss man den Business Case verstehen, da muss man das System dahinter verstehen, wie der Kunde damit Geld machen will. Dann haben wir die Themes. Ein Theme ist eine Gruppierung von User Stories und ganz unten haben wir eine User Stories. Das ist eine ganz einfache Sache, das ist meistens ein Feature, ein ganz kleines Feature von mir aus. Das will irgendjemand, um irgendeinen Zweck zu haben. Und wenn ihn der Kunde nicht sagen kann, warum er das will, dann hat es keinen Zweck. Dann brauchen wir es auch gar nicht machen. Also wenn er einfach nur sagt, ich bin der und ich will das, aber wenn er jetzt sagen, was ist das Output-Ziel, warum, also was willst du damit erreichen mit dieser Funktion, dann überlegt er sich das meistens eh. Also das Produkt steht im Vordergrund. Und Sie werden es nicht schaffen, ein hochwertiges Produkt abzuliefern, wenn Sie diese 1-2% Change pro Monat nicht akzeptieren. Weil da eben die Qualität ist die Befriedigung der Erwartung des Kunden. Und die wird am Ende des Projekts gemessen und nicht am Anfang, wo wir den Vertrag machen. Also wir müssen mit dieser Änderung der Kundenerwartung mitziehen. Sonst werden wir es leider nicht schaffen, was abzuliefern, was Sinn macht. Und merken Sie sich, diese Zahl 1-2% pro Monat klingt nicht viel, aber das bedeutet im Jahr, dass Sie ja so ein Viertel daneben programmieren, ja, auch wenn sie noch so gut arbeiten und alles verstanden haben. Gut, gibt es noch Fragen?
Eine Frage zur Angebotsphase, weil wir haben oder Angebotsphase, um überhaupt einen Preis abgeben.
Also an sich gar keine, weil das genau das Gleiche ist. Ich versuche die Folie zu holen. So. Sie haben in beiden Fällen, egal mit welcher Entwicklungsmethodik Sie es machen, eine Vision, ein Business Case, eine Lastenheftpflicht, irgendwas. Ja? Und jetzt müssen Sie verstehen, wie dieser ROI entsteht. Ja? Aber Sie müssen nichtsdestotrotz eine grobe Projektplanung machen. Sie müssen wissen, was müssen wir liefern, wie lange dauert es und was wird es kosten. Ja? Das müssen Sie in beiden Fällen, also das ändert nichts. Ja? Wir kommen dann. Also wie wir in der Praxis machen, wir planen es grob durch, also Epic, Themes und Stories. Ja? Und dann schätzen wir die Stories einfach durch. Das machen wir mit Planning Poker oder irgend sowas. Das heißt, du setzt sich das Team zusammen, 2-3 Stunden, und wir planen das Projekt durch. Das ist eine total ungenaue Schätzung, aber die ist um nichts ungenauer, als wenn sie es anders machen. Das ist einfach so. Das Problem ist, sie wissen es nicht besser und jede Schätzung ist falsch. Das ist in der Natur der Schätzung. Die Schätzung ist nur die Frage, wie falsch sie ist. Und wenn sie das im Team schätzen, wird es dann besser. Und dann nehmen wir 5, 6, 10 Stories her und schätzen zu denen den Aufwand. Also was ist zu tun und wie lange glauben wir, dass das dauert und dann rechnen wir zurück. Und da kommen wir dann meistens auf was Brauchbares. Aber das Problem ist grundsätzlich da, da kommen wir dann im Praxisbeispiel noch dazu, das ist dieser Cone of Uncertainty. Dort, wo ihnen die Schätzung am meisten nutzt zu Projektbeginn, ist aber blöderweise am ungenauesten, weil sie am wenigsten wissen. Das Problem kriegen sie nicht weg, egal ob sie es mit Scrum machen oder mit sonst irgendwas. Sonst noch Fragen? Keine. Dann darf ich Sie in die Pause einladen. Gibt es auch eine Folie, die. Ja.